HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mit Ihnen, Gabriele Wohmann, ich sage das jetzt mal etwas pathetisch, sitzen mir 50 Jahre bundesdeutscher Literatur gegenüber, über 100 veröffentlichte Bücher und 77 Lebensjahre. Ihre Bücher füllen viele Regalbretter. Wenn Sie vor so einem Regal, meinetwegen in einer Buchhandlung stehen und diese ganzen Bücher sehen, sind Sie dann stolz?
Ich weiß es nicht. Stolz ist vielleicht nicht das richtige Wort. Es ist eben das, was ich die ganze Zeit über getan habe. Aber was die Buchhandlungen betrifft, so haben die leider von mir die alten Sachen nicht vorrätig. Und viele sind auch vergriffen. Und das wäre die ideale Buchhandlung, die mein ganzes Werk hätte. Aber die ist nicht mehr zu finden.
Es ist ja überhaupt ein bisschen stiller geworden um Sie. Arbeiten Sie noch jeden Tag?
Ich arbeite weiterhin. Stiller ist es nur insofern geworden, als ich nicht genug beachtet werde mit meinen diversen Neuerscheinungen, nicht genug beworben. Heute ist ja Werbung alles. Aber da man voraussetzt, dass meine Bücher sich sowieso nicht verkaufen, so gut verkaufen, wollte ich sagen, wie andere, wird auch für die überhaupt nicht geworben. Wie sollen also die Leute wissen, dass ich da bin überhaupt noch?
Also ich denke mal, dass viele Leute wissen und noch wissen, dass sie da sind. Über dieses Thema würde ich aber gerne später mit Ihnen sprechen und vielleicht zuerst einmal Sie fragen nach dem, woran Sie gerade arbeiten und wie Sie arbeiten.
Ich arbeite zurzeit, wenn man arbeiten das überhaupt nennen kann, an Einfällen für Gedichten. Ich schreibe, das ist ja natürlich auch völlig unpraktisch und unklug, undiplomatisch, schreibe jetzt viele Gedichte und könnte 3 Bände rausbringen oder mehr. Aber da findet sich eben kein Verlag und das ist sehr, sehr deprimierend.
Wobei es mit Gedichten, denke ich mal, heute sowieso schwieriger ist als mit Prosa.
War es von jeher, aber ich habe doch einige Gedichtbände veröffentlichen können früher. Früher, als ich einfach noch mehr galt. Das ist für mich auch nicht erklärbar, wieso so eine Art Stillstand eingetreten ist. Von mir bestimmt nicht initiiert.
Ja, Sie sind ja eine ungeheuer fleißige Arbeiterin. Also ich habe vorhin schon gesagt, über 100 Titel gibt es von Gabriele Wohmann, wenn man in die Bibliografien guckt. Ich nenne jetzt einfach nur mal ein paar. Also es sind Romane, Hörspiele, Gedichte, hatten Sie selber gesagt. Fernsehstücke, Filme haben Sie gemacht.
Ja, Hörspiele.
Immer wieder Erzählungen.
Ja.
Das scheint mir Ihre Lieblingsgattung zu sein. Und ein paar Titel, zum Beispiel Jetzt und Nie, das war Ihr erster Roman.
Das war mein erstes,
Ernste Absicht, ein besonders mächtiger Roman. Ja. Schönes Gehege, Ausflug mit der Mutter. Paulinchen war allein zu Hause. Es gab ja Jahre, da sind gleich 2 oder 3 Bücher von Ihnen erschienen. Also 70er, 80er Jahre.
Das waren schon auch bessere Zeiten auf dem Buchmarkt. Es hat nicht wie heute jeder geschrieben. Jetzt muss man Abstand von 2 Jahren halten, bis wieder was Neues erscheint. An mir liegt das nicht, sondern einfach an den Verkaufsmechanismen.
Ja, und Sie haben ja so viel gearbeitet. Was steckt da dahinter? Ist das preußische Erziehung? Ist das ein gewisser Druck, den Sie sich selber gemacht haben? Überbordende Fantasie?
Ich fühle mich besser, wenn ich was tue. Das ist freiwillig. Das habe ich nicht so als Rezept. Sei fleißig. Nein, das bestimmt nicht. Aber die Einfälle waren da. Was soll ich anderes machen als mit denen? Ich habe gar nicht den ganzen Tag über gearbeitet. Ich war weiterhin ein zugänglicher Mensch, habe ein normales Leben geführt. Was heißt normal? Also, ich habe nicht immer zugeschrieben. Ein Vormittag hat genügt. Oder früher, als ich anfing, war es der Abend.
Man hat Sie ja eine Vielschreiberin genannt.
Ja,
und das hat manchmal so einen bisschen negativen Unterton. Hat Sie das geärgert?
Das hat mich schon geärgert, eben weil es diesen blödsinnigerweise negativen Unterton hat. Bei amerikanischen Schriftstellern macht man da nicht diesen Unterschied. Joyce Carol Oates kann so viel schreiben, wie sie will. Sie wird trotzdem nicht deswegen schief angesehen. Oder da ist es ganz selbstverständlich, dass jedes Jahr ein Buch erscheint. Warum auch nicht, wenn jemand Einfälle hat, produktiv ist, warum es dann nicht drucken, wenn es gut ist?
Könnte es sein, dass es daran liegt, dass Ihre Bücher sich doch immer in einem sehr übersichtlichen und ähnlichen Milieu bewegen? Also das ist ja immer das Bürgertum, das sind Intellektuelle, meistens Hausfrauen, Ärzte, Künstler. Und dann spielt auch vieles im oder fast alles im privaten Bereich, nicht im öffentlichen Bereich, dass der Leser vielleicht auch das Gefühl hat, das haben wir jetzt schon sehr oft von Gabriele Wohmann gelesen.
Ja, es gibt ja Variationen und die Lieblingsleser wollen alles immer wieder sofort lesen, egal wie alt oder neu oder ob sie schon was, ob sie eine Variation empfinden oder nicht. Ich habe ja zwischendurch dann auch doch ganz andere Sachen gemacht. Aber darin, wo ich authentisch Bescheid weiß, schreibe ich am liebsten. Und es sind ja mehr auch Psychogramme und Themen wie Eifersucht, Liebe, Tod, Angst vorm Alter. Und das veraltet ja nicht, das ist ja ewig bleibend. Darüber kann man immer wieder schreiben.
Wobei die Wirklichkeit drumherum, vor allem auch die politische Wirklichkeit in Ihren Büchern, eher ja ausgeblendet ist. Also, was weiß ich, Kalter Krieg, 68er-Bewegung, Mauerfall, 11. September kamen, wurden erwähnt, 11. September, weiß ich, aber waren nicht wirklich bewegendes Thema.
Nein, stimmt. Für mich ja auch nicht.
Das könnte man Ihnen aber auch einen gewissen Rückzug aus der Realität vorwerfen oder so eine Flucht vor der Realität.
Wer mir was vorwerfen will, kann das tun. Ich fliehe nicht aus der Realität. Wenn es die Realität zwischen den Menschen, die miteinander leben müssen, so wichtig ist, dass sie keine Zeit mehr haben, sich wegen des Mauerfalls um den Hals zu fallen.
Wie ist es eigentlich geworden, Gabriele Wohmann, mit dem Schreiben, als Sie älter wurden? Fällt das Schreiben, wenn man älter wird, leichter oder fällt es schwerer?
Also man kann schon so viel. Insofern könnte man sagen, es ist leichter. Man muss aber auch aufpassen auf das, was Sie eben erwähnt haben, dass man nicht sich wiederholt. Das ist schon dann schwieriger, wenn man schon so viel geschrieben hat. Aber ich kann jetzt nicht gut auf Recherche gehen nach neuen Dingen. Ich kann auch nicht mehr verreisen. Ich erlebe eigentlich auch nichts Neues. Ich bin in mein Haus durch meine Gelenkerkrankung gefesselt, wo es zwar sehr angenehm ist, wo aber keine neuen Anregungen kommen können. Die müssen also alle aus meinem Kopf kommen.
Wobei Sie auch früher nicht viel gereist sind. Also Sie sind ja in Darmstadt geboren.
Ja.
Aber die haben doch eigentlich ihr ganzes Leben in Darmstadt verbracht mit, was weiß ich, Aufenthalten mal in
Massimo
oder auch mal in den USA. Mhm. Aber sie waren nicht die Autorin, die sich auf Reisen ihre Themen, ihre Erfahrungen,
nein,
ihre Erlebnisse
das nicht
gesucht hat.
Aber viel gereist bin ich schon durch Goethe-Institut. Und ja, ich weiß nicht, wo ich überhaupt noch nicht war, außer in China.
Also auch in Nord- und Südamerika, Australien?
Ja.
Hat denn Ihrer Meinung nach der Schriftsteller, der sich äußert, eben vielleicht nicht zu öffentlichen Themen, trotzdem eine Art Verantwortung in unserer Gesellschaft?
Ich finde, er hat nur Verantwortung dafür, was er macht. Dass das in Ordnung ist, dass das optimal wird. Und das andere gefällt mir überhaupt nicht, den Schriftsteller zum Halbpolitiker zu machen, zum Lehrmeister, der soll jetzt sagen, wo es entlang geht. Viele meiner Kollegen machen das ja und das kann ich überhaupt nicht leiden.
Ja, viele große bekannte Kollegen, was weiß ich, bis hin zu Grass heute noch.
Ja.
Musik, Gabriele Wohmann, spielt ja in Ihrem Leben eine große Rolle. Das wissen wir. Sie spielen selber Klavier.
Ja.
Jeden Tag noch?
Möglichst, aber eigentlich schlampe ich da jetzt auch vor mich hin. Das ist so ein Aufraffen. Ich hatte früher ein größeres Repertoire und es schrumpft.
Macht es nicht mehr so viel Freude?
Ach, ich muss mich zu allem mehr aufraffen. Zu allem.
Weil es anstrengender wird.
Alles ist anstrengend. Ich bin zurzeit etwas vergnügungssüchtig.
Was heißt das?
Fernsehen, lesen und weiter nichts machen.
Ja, aber das darf man sich doch mit 77 eigentlich auch erlauben, oder?
Ja, aber trotzdem habe ich kein gutes Gefühl dabei. Das ist entsetzlich. Ich kann nicht den Reifezustand erlangen, indem ich wie Kierkegaard sage, Müßiggang ist die oberste Weisheit. Das kriege ich einfach nicht hin. Ich denke dann immer, jetzt hast du heute wieder nichts gemacht. Vielleicht hat es auch mit früher zu tun, wo ich so viel gemacht habe.
Ja.
Andererseits ist auch nicht ermutigend. Jetzt sitze ich an einer Erzählung und denke, wann wird die veröffentlicht? Bin ich vielleicht schon tot? Niemand will sie eigentlich haben. Es ist so deprimierend und enttäuschend. Man schreibt Briefe an Redaktionen, an Verlage, die antworten nicht. Mein eigener Verlag schuldet mir Post seit, was weiß ich, 3 Monaten. Ich kann's nicht verstehen, dass so ein bisschen Zeit nicht übrig bleibt, einen Brief zu beantworten. Und das ist, womit ich lebe. Und das ist eigentlich jeden Tag frustrierend.
Ja, das klingt ein wenig resigniert. Aber dann machen wir vielleicht mit etwas Musik, lenken wir uns davon erstmal ab. Gut. Wir haben nämlich eine wunderbare erste Musik ausgesucht von Schubert, die 5. Sinfonie. Wie kommen Sie auf dieses Stück?
Die hat mir mal unglaublich gut getan. Ich fuhr mit einer Freundin auf einer Lesereise durch Bayern und sie schaltete die Musik ein. Und da fand ich das ganz erlösend, plötzlich nicht mehr zu reden, sondern diese Musik zu hören. Dann habe ich sie mal benutzt. Zu einer Lesung ging in Darmstadt, wo ich etwas nervös war, wie immer, wenn ich in Darmstadt lesen soll. Und dann hat mich diese 5. sofort wieder beruhigt und besänftigt.
Schwungvoll steigen wir ein in unsere zweite Gesprächsrunde. Wir hörten den Anfang des ersten Satzes, Allegro, aus Franz Schuberts 5. Sinfonie. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit der Schriftstellerin Gabriele Wohmann und mit Sylvia Schwab. Geboren wurden Sie, Gabriele Wohmann, 1932 in Darmstadt. Ihr Vater war Pastor. Sie waren das dritte Kind und bis zum Kriegsende das Nesthäkchen. Was war denn das für ein Elternhaus damals vor dem Krieg?
Das war ein wunderbares Elternhaus. Anders kann ich es überhaupt nicht bezeichnen. Es war einfach harmonisch, tolerant waren meine Eltern. Es war freiheitlicher Umgang mit allem. Insgesamt draußen war ja die Nazi-Welt, also der pure Kontrast. Aber im Innern unserer Familiengeborgenheit habe ich davon nichts gemerkt. Das war also jedenfalls eine Wohltat.
Haben Sie denn noch konkrete Erinnerungen an die Nazizeit?
Ja, natürlich. Die Umwelt war feindlich gesonnen. Das war für ein Kind natürlich nicht so dramatisch wie für die Erwachsenen. Meine etwas älteren Geschwister haben auch mehr davon mitgekriegt. Ja, mich hat allein schon irritiert, dass man da 2-mal in der Woche zum sogenannten Dienst musste, Jungmädel sein. Und man musste die Hand heben zum Heil Hitler Gruß morgens in der Schule. Und das haben wir alles möglichst so als kleine Widerstandsleistungen unterlaufen. Und da hieß es immer, die Güyo-Mädels heben den Arm nicht richtig. Und mein Vater hat sogar für uns gelogen, hat gesagt, die Kinder, denen geht's heute nicht so gut, die können heute nicht in den Dienst gehen. Und lauter so Kleinigkeiten weiß ich noch. Und dass meine Mutter Schwierigkeiten hatte beim Einkaufen, weil sie auch nicht Heil Hitler gesagt hat. Und lauter, also viele Kleinigkeiten. Mhm. Und ich war auch nie ein Gruppenmensch, der sich nun wohlgefühlt hätte in Zeltlagern und all dem ganzen Unfug und Marschieren durch die Stadt. All das war mir ganz zuwider. Ich war Individualistin.
Und sind es heute noch. Es gibt doch sicherlich auch ein paar prägende Leseerfahrungen aus der Jugendzeit, oder?
Naja, da habe ich Kinderbücher gelesen.
Und später?
Später dann hat mein älterer Bruder mir Sachen gegeben, die eigentlich noch nicht so für mich geeignet waren, die ich aber mit Genuss gelesen habe, dann auch meinem Vater stolz präsentiert, was ich schon alles für Interessen hatte, für bedeutende und wichtige.
Und was war das?
Und ich habe schon sehr früh Flaubert gelesen. Aha. Und den Zauberberg, da bin ich immer mit dem Fieberthermometer im Mund rumgelaufen, hat mir meine Schwester später erzählt. So beeindruckt war ich und sehr beeindruckt von Raskolnikow, Schuld und Sühne, Dostojewski. Ja, ich habe alles durcheinander. Ich hatte das große Glück, dass mein Vater eine riesige Bibliothek hatte. Und so war nie Mangel an Lesestoff.
Das hat sicherlich dann auch Ihre Studienrichtung mit beeinflusst. Gabriele Wohmann, Sie haben ja dann Germanistik, Romanistik, Musikwissenschaften und Philosophie studiert. Kurz als Lehrerin auch gearbeitet, aber dann mit dem Schreiben begonnen und relativ schnell auch schon veröffentlicht. Und zwar in Zeitungen erst, im Mannheimer Morgen, in der Süddeutschen, in der FAZ. Und es gab wohl auch relativ schnell Reaktionen, also Reaktionen sowohl von den Redakteuren wie auch von Rezensenten und von Lesern. Wie waren denn damals die ersten Reaktionen?
Na ja, die waren doch sehr gemischt. In der damaligen Zeit bekam ich das Etikett vom bösen Blick aufgepappt. Und der böse Blick ist ja eigentlich bloß ein genauer Blick gewesen. Also hat mich das irritiert. Es war damals noch erstaunlich, dass eine Frau und eine so junge Frau satirisch geschrieben hat. Also sehr kritisch. Heute schreiben die Frauen ja längst viel böser, in Anführungszeichen, als ich. Die haben mich ja alle überholt. Ist ganz gar nicht mehr nachvollziehbar heute. Aber damals war es schwierig. Mein erstes Buch war auch gar kein Senkrechtstarter. Also mein Debüt war nicht überwältigend. Das ist aber im Nachhinein vielleicht besser gewesen so. Sonst wäre ich beim zweiten Mal so tief abgesunken. So war es stetig eher aufwärtsgehend.
Wie kam es aber zu diesem bösen Blick, wie er genannt wurde, dem sehr kritischen, satirischen Blick auf die vielen Schwächen der Personen, über die Sie geschrieben haben? Also woher kam diese Blickrichtung?
Ja, das kann ich auch schwer sagen. Vielleicht, ich meine, ich bin ja nicht meine Germanistin. Vielleicht kam es daher, jetzt schreibt übrigens jemand meine Biografie, der muss es rausfinden. Vielleicht kam es doch daher, dass ich in der Nazizeit Beobachtungen gemacht habe und erlebt habe, wie die Außenwelt eigentlich eine sehr schwierige, komplizierte und uns feindlich gesonnene Welt war. Vielleicht kommt es ein bisschen daher, aber das weiß ich auch nicht so genau. Vielleicht sind es auch frühe Lektüre-Erlebnisse.
Ja, oder war das vielleicht auch ein Stück Rebellion gegen, was weiß ich, die Zeit nach dem Krieg, gegen die Zeit, in der alles sich wieder so ordnete, wie es vorher gewesen war?
Das habe ich weniger so empfunden.
Welche Rolle spielte der Literaturbetrieb damals für Sie, Gabriele Wohmann?
Ach, das war ja damals alles noch günstig. Der Literaturbetrieb, der sogenannte, war noch kleiner als heute. Und ich war Optimist und meine Sachen wurden angenommen. Und naja, es war immer schon hart, Manuskripte verschicken und auch zurückzubekommen. Aber ich war einfach der ganzen Sache wirklich gewachsen. War naiv und dachte, das klappt alles immer so weiter.
Sie waren ja dann auch Mitglied der Gruppe 47. Wie sind Sie dahin gekommen?
Ja, die Meinungen gehen auseinander. Das heißt, die Aussagen. Hans Bender behauptet, er habe mich dazu, oder der Walter Höllerer, er sei es gewesen. Herr Günther Grass sagt, er sei es gewesen, der mich Hans-Werner Richter vorgeschlagen hat. Das ist nicht mehr rauszufinden.
Und können Sie sich an Ihre erste Lesung erinnern, Gabriele Wohmann?
Bei der Gruppe 47.
Ja. Das war ja dann so, dass man auf diesem heißen
Stuhl saß. Ja, die erste kam doch gut an. Später mal in den USA, in Princeton, da hatte ich Schwierigkeiten mit dem Professor Hans Meyer, der gesagt hat, die Zeit für Dreiecksgeschichten sind um, aus und vorbei für immer. Das hat er aber nachher widerrufen.
Ja, die werden ja wahrscheinlich nie vorbei sein. Die gibt es ja heute nur noch genauso, wenn man sich die in modernen Romanproduktionen anguckt, gerade jetzt wieder. Also Dreiecksgeschichten sind ja einfach dramatische Geschichten. Welche Rolle spielten denn eigentlich die Frauen in der Gruppe 47 gegenüber den Männern? Oder spielten die keine unterschiedliche Rolle?
Das glaube ich nicht, dass sie anders beurteilt wurden als die Männer. Es gab ja nur immer sehr viel weniger Frauen als Männer. Die Frauen in der Gruppe 47 waren meistens Ehefrauen. Dann hat es mich geärgert, dass mein Mann nicht mit eingeladen wurde als Ehemann. Ehemänner waren verpönt. Das war auch zu bürgerlich. Es hat mir sowieso geschadet, dass ich so bürgerlich war. Glaube ich.
Sie sagen Wahnsinn, sind Sie das heute weniger?
Doch, nein, damals. Ich rede halt von damals.
Ja. Ja, es ist ja so, Sie haben, glaube ich, an der 68er Zeit dann in Frankfurt war ja, Sie wohnten in Darmstadt und in Frankfurt war ja schwer was los hier mit Demonstrationen. Zu der Zeit waren Sie gar nicht hier. Mhm.
Deswegen habe ich das ausgespart.
Also diese Zeit hat Sie nicht selber sehr beschäftigt.
Nein.
Sie waren ja eine sehr schöne Frau. Hat das Vorteile gebracht in der Gruppe 47?
Es hat bestimmt Vorteile gebracht. Insgesamt, die Männerbeachtung war groß, was wieder schwierig zu vereinbaren war mit dem Zustand des Verheiratetseins.
Was heißt das?
Na, das muss sich jetzt jeder selber denken.
Also es war so, zu den großen Festen wurden die Ehefrauen der Schriftsteller eingeladen und die Ehemänner der Schriftstellerin nicht.
Nein. Das war doch sehr unfair.
Ja, und auch klingt nicht nach Gleichberechtigung.
Ja.
Man könnte sich jetzt überlegen, warum das so war.
Ja. Die Männer hatten es hauptsächlich auf das Fest hinterher abgesehen, bei dem dann getanzt und allerlei anderes gemacht wurde. Es war keine so heilige Veranstaltung.
Wie viele?
Ich habe das halt damals gemacht, weil ich die Chance sah, dadurch bekannter zu werden, ins Feuilleton zu kommen. Heute finde ich es etwas mitläuferhaft, obwohl ich es wahrscheinlich wieder so machen würde. Weil der Konkurrenzkampf ist ja groß.
Und war es damals auch schon? Obwohl
damals habe ich es nicht so empfunden. Damals war alles leichter. Damals, wie gesagt, bekam man noch Post von Redaktionen. Das ist heute wirklich schlimm. Da liegen die Sachen und stapeln sich und werden nicht mehr gefunden. Also es ist schrecklich. Und es gibt keinen Grund, keinen offensichtlichen Grund für mich.
Das hatten wir ja schon mal, dieses Thema.
Ja,
und von dem möchte ich jetzt auch noch einmal ablenken, indem wir die nächste Musik machen. Und da haben Sie sich nämlich Procol Harum ausgesucht. Mhm. Da scheinen ja doch Erinnerungen mit verbunden zu sein. Zumindest sind es das für die meisten Ihrer, meiner Generation.
Mhm. Procol Harum, Beatles, die Kings und so weiter und so weiter. Und die Stones, die waren damals Pioniere, weil ich einen jüngeren Bruder habe und der hat damals für uns die Platten alle besorgt und dann haben wir gemeinsam Tonbandaufnahmen gemacht mit dem Whiskyglas oder dem Bierglas in der Hand.
Und wir hören
und es
jetzt
war berauschend wunderbar.
Und wir hören jetzt A Whiter Shade of Pale. Gabriele Wohmann ist heute Doppelkopfgast in H2 Kultur. Mein Name ist Sylvia Schwab. Wir haben über Ihre Schreibanfänge in den 50er Jahren gesprochen, Gabriele Wohmann. Sie haben ja 1958 Ihren ersten Roman veröffentlicht, seinen Titel Jetzt und Nie, im gleichen Jahr beziehungsweise darauf gleich zwei Erzählungsbände. Es ging also damals Schlag auf Schlag. Tun wir doch einfach mal einen Blick in Ihre Schreibwerkstatt. Wo arbeiten Sie? Wie arbeiten Sie? Wann arbeiten Sie?
Ich arbeite morgens. Die Anfangszeit ist beliebig. Und auch ich bin auch nicht streng abgeschieden. Gehe auch ans Telefon zwischendurch. Bin jederzeit abrufbar, wenn der Wäschemann kommt oder sonst was ist. Sitze am Schreibtisch. Davon habe ich zwei. Einen fürs Handschriftliche. Und einen Schreibtisch für die alte Olivetti, die aber elektrisch ist. Computer habe ich nicht. Und mache da so auf meine altmodische Weise weiter.
Das heißt, Sie schreiben zuerst Ihre Manuskripte mit der Hand?
Ja, nicht immer. Bei Gedichten ja. Gedichte tippe ich nie gleich in die Maschine. Und? Weiß auch nicht warum. Fühle mich wohler dabei.
Ja, da kann man schöner malen, kreativer sein vielleicht noch mit der Handschrift. Aber Prosa wird sofort in die Maschine geschrieben.
Meistens, ja. Oder ich mache einen Anfang mit der Hand.
Und schreiben Sie dann eher, wenn Sie eine neue Romanidee haben, assoziativ oder doch auch sehr geplant, dass Sie sich vorher einen Handlungsplan machen, wie so eine Art Storyboard und sagen, in dem und dem Kapitel wird das und das ungefähr stattfinden?
Nein, zu meinem Nachteil muss ich sagen, mache ich das nicht, sondern assoziativ, wie Sie es genannt haben. Also ich lasse mich eigentlich von der Handlung treiben, von mir und meinem jeweiligen Tageszustand und lasse die Personen sich entwickeln, sich verselbstständigen. Das ist meine Art der Arbeitsweise.
Und dann?
Gut, ich mache mir auch ein paar Notizen, was noch vorkommen könnte und muss mir ein Blatt anlegen mit verwendeten Motiven, dass sie dann wieder auftauchen können, damit man die nicht ganz in Vergessenheit geraten lässt. Hotelzimmernummern muss ich mir aufschreiben. Dann ein Kritiker hatte mal beanstandet, dass es einmal Zimmer 210 heißt und das andere mal 325 oder so. Das darf nicht vorkommen.
Wobei man für so etwas auch nochmal einen Lektor hat.
Hat man den Lektor.
Ja. Ihre Sprache ist ja heute immer noch sehr knapp, eindringlich. Früher war sie auch sehr vehement, manchmal sogar aggressiv, aber auf jeden Fall eine Sprache, wo man das Gefühl hatte, da ist sehr konzentriert dran gearbeitet worden. Also feilen Sie viel, Sie viel nach oder ist das immer
das
ad hoc
täuscht.
Da?
Das ist eigentlich immer gleich da oder es gelingt nicht. Bei mir muss es gleich da sein. Hinterher dran rumbasteln liegt mir überhaupt nicht und verändert und verschlechtert auch alles. Dann bin ich in Versuchung, was hinzuzufügen und es wird dann nichts. Eher kürzen. Hinterher kürzen ist das Beste.
Und wenn Sie sagen, Gabriele, wo man entweder gelingt es oder es ist nichts, was passiert mit dem, was nichts ist, wann hat das in den Papierkorb?
Das liegt dann irgendwo in der Mappe für später. Wann ist später?
Ja, und wer entscheidet, ob es gelungen ist oder nicht?
Ich entscheide das.
Sie entscheiden.
Manchmal auch zusammen mit meinem Mann, wenn ich schon gedacht habe, es ist was. Und er aber meint, das hast du da oder da besser gesagt.
Ihre Lieblingsform ist ja die kleine, pointierte Erzählung.
Ja.
Also da hat man das Gefühl, da ist Gabriele Wohmann wirklich at her best. Und ich glaube, der Ausdruck ist auch gar nicht falsch, weil manchmal beim Lesen hat man das Gefühl, da ist auch viel Englisches oder von der englischen Short Story drin. Also da ist Humor drin, da ist Bitterkeit, ein Stück Sarkasmus.
Ja. Deshalb werde ich von den deutschen Kritikern nicht gut genug gewürdigt. Eine amerikanische Freundin hat mal zu mir gesagt, du hättest im angelsächsischen Raum anfangen müssen zu schreiben. Dann wärst du längst so bekannt wie, was weiß ich, Updike.
Und werden Ihre Bücher denn nicht auch häufig übersetzt?
Leider zu wenig, gerade in den angelsächsischen Raum, in die Ostländer, ja, da schon. Aber das ist auch zu wenig.
Wenn wir noch mal anschauen, worüber Sie schreiben. Ich sagte vorhin schon, das ist ja immer, fast immer bürgerliches, intellektuelles Umfeld. Und dann sind das die kleinen oder großen psychischen Katastrophen, Beziehungsstörungen. Eingebildete Kranke, Leute mit Komplexen, Leute, die im Streit liegen miteinander. Also das sind immer hochkomplizierte Leute und interessante psychologische Studien. Also mir kam immer oder kommt es häufig vor, gerade bei Ihren Erzählungen, da stecken Sie zwei, drei Menschen zusammen, ja, mal wie im Zoo in einen Käfig und dann warten Sie ab, was passiert.
Sehr gut. Es ist aber so, dass diese Leute ja eigentlich diese Hypochonder sind auf der Suche nach irgendeinem Sinn in ihrem Leben. Eigentlich nach Frömmigkeit. Und damit haben sie Schwierigkeiten. Und sie lieben ja auch, die Ehepaare lieben einander ja im Grund genommen. Nur machen sie sich schwer. Und das muss ich so machen. Muss ich so gestalten, damit es überhaupt eine Dramaturgie ergibt. Ich kann nicht einfach die glückliche Ehe schildern, obwohl ich das gemacht habe, in schönes Gehege. Dann muss aber was anderes dazwischen kommen. Irgendein Problem muss da sein. Konflikt ohne Konflikt geht's nicht.
Gut, Literatur ohne Konflikt gibt es gar nicht. Also das Wesen ist sicherlich meistens, dass ein Konflikt vorliegt oder irgendein dramatisches Ereignis. Sie sagten jetzt selber schönes Gehege. In diesem Roman gibt es ja auch im Grunde eine Art Selbstporträt. Dieser Protagonist ist doch fast, könnte man sagen, ein alter Ego von Gabriele Wohmann. Ja. Warum haben Sie in diesem Roman nicht einfach mal ich gesagt, im Sinne von ich, Gabriele Wohmann?
Das weiß ich nicht mehr. Ich wollte wohl nicht. Ich fand es halt besser so.
Und könnten Sie sich vorstellen, mal selbst eine Autobiografie zu schreiben?
Das habe ich immer abgelehnt. Das wollte mein Verlag Pieper, damaliger Verlag Pieper, immer von mir haben. Ich habe immer Nein dazu gesagt, weil ich dann, ich würde zu vieles weglassen und von Dingen, die andere Leute nichts angehen, und hatte keine Lust. Kam mir auch so eitel vor. Und dann hab dem Pieper gesagt, ich will meine Erzählungen weiter gedruckt haben. Aber das führte dann zur Entfernung von Pieper und zum Aufbauverlag, ging ich dann mit Erzählungen.
Und heute?
Ich finde auch, man kann von einem Autor nicht abverlangen, schreib deine Autobiografie, wenn er sagt, nein, ich will nicht. Und heute habe ich eine Biografin, die das für mich erledigt.
Ja, und
das ist aber auch viel Arbeit.
Und erzählen Sie der denn diese Dinge, die Sie vielleicht selber nicht erzählt hätten?
Auch nicht in vollem Umfang.
Wirbelt das viel auf an Emotionen, wenn Sie sich jetzt mit Ihrer eigenen Vergangenheit beschäftigen?
Nein, bei mir nicht. Bei mir nicht. Ich würde aber fürchten bei meinem Mann. Und wenn ich denke, dass er der Einzige ist, der immer voll und ganz zu mir gehalten hat, immer hinter mir steht, der einzige Mensch, auf den ich mich wirklich verlassen kann, immerzu, dann würde ich ihm auch nicht antun, ihn jetzt so spät in unserem Lebensalter zu betrüben und zu belasten.
Und Ihr Mann ist ja auch derjenige, der das System, wo man immer hat oder immer am Laufen gehalten hat. Er hat ja
gewiss
für Sie alles organisiert, geschrieben. Er hat so früh seinen Beruf aufgegeben, um sozusagen als Ihr Mitarbeiter Ihr Schreiben zu organisieren.
Also ich verdanke ihm so viel, dass es schon fast sich kitschig anhört.
Aber das ist schön. Und damit sind wir schon bei der dritten Musik. Da haben Sie sich die Beatles ausgesucht.
Beatles liebe ich bis heute. Sind einmalig, so gut wie Schubert.
Und eine spezielle Erinnerung?
Naja, das ist auch wieder die Zeit, wo wir mit meinem kleinen Bruder zusammensaßen und Whisky getrunken haben und Musik gehört haben. Und später in Rom habe ich das alles auch immer wieder gehört. Und bin dabei sentimental geworden.
Und welches Stück hören wir jetzt?
Jetzt hören wir Eleanor Rigby.
Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream. Waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from?
Das waren die Beatles, ausgesucht von meinem Doppelkopf-Studiogast in HR2 Kultur, von Gabriele Wohmann. Mein Name ist Sylvia Schwab. Familie spielt eine große Rolle in Ihren Büchern.
Ja.
Und zwar nicht nur immer wieder Familien, Beziehungen, Paare, Neffen, Tanten, Großmütter und so weiter, sondern auch Ihre eigene Familie. Also Sie haben doch verschiedene Personen aus Ihrem eigenen familiären Umkreis mit in Ihre Bücher hineingenommen.
Ja, oder? Ich habe meinen Vater porträtiert. Meine Mutter sollte porträtiert werden in ihrem ersten Witwenjahr. Es ist aber, glaube ich, mehr ein Selbstporträt geworden. Wie ich so versuche, eine Leere auszufüllen, die durch meinen Vater entstanden ist, durch den Tod meines Vaters entstanden ist, wie das aber nicht gelingt.
Ausflug mit der Mutter war das?
Ausflug mit der Mutter.
Ja. Tanten tauchen auf, ihr Mann taucht im Hintergrund auf.
Ja.
Wenn dann aber von diesen Personen die Rede ist, und das ist mir vor allem auch im Ausflug mit der Mutter aufgefallen, dann nehmen Sie denen gegenüber doch eine relativ distanzierte Haltung ein, als wollten Sie nicht zeigen, wie innig doch auch die Gefühle für diese Menschen sind.
Ja, das trifft für Ausflug mit der Mutter wohl zu. Da habe ich mich extra in eine Distanz begeben. So wie Tschechow sagt, man muss erst zu Eis erstarren und dann darf man erst anfangen zu schreiben. Bei Bitte nicht sterben, wo es um meine Tanten und meine Mutter geht und auch mein Mann mitspielt, da habe ich eine andere formale Angehensweise.
Und wie ist
das? Das ist vielleicht herzlicher.
Ja, wie sind Sie denn überhaupt? Kann man da Rückschlüsse ziehen von Ihren Büchern auf Sie selbst? Sind Sie eher distanziert oder gelingt es Ihnen auch, Gefühle zu
Also die Emotionalität ist so groß, die Liebe ist so groß, dass es mir den Hals abschnürt manchmal. Und deswegen bin ich immer so ein bisschen auch distanziert, was mir aber hoffentlich kein Mensch anmerkt, wenn wir zusammen sind. Wenn ich mit meinen Lieben, die jetzt immer weniger werden, zusammen bin. Ich meine jetzt nicht meinen Mann, das ist ein ganz normal. Aber jetzt habe ich da noch die eine alte Tante. Und wenn wir hinfahren, ist es immer unglaublich schön, aber trotzdem ein großes emotionales Ereignis für mich. Ich kann das kaum erklären, warum das so ist.
Sind Sie denn, Gabriele Wohmann, eher ein pessimistischer oder ein optimistischer Typ?
Das mischt sich. In manchen Dingen bin ich optimistisch, in manchen bin ich pessimistisch. Überwiegend wohl. Nein, das kann ich nicht sagen. Ich bin oft optimistisch.
Hat sich das vielleicht auch geändert mit dem Älterwerden?
Ich bin eigentlich so geblieben, wie ich war. In Bezug auf diesen Beruf nun bin ich pessimistisch geworden. Das stimmt. Das ist eine Änderung.
Wenn man zum Beispiel die Titel Ihrer Bücher anschaut nur, also die waren früher zum Teil ziemlich aggressiv klingend. Ein Erzählungsband gibt es zum Beispiel, der heißt Streit.
Ja.
Ist vielleicht auch aus der früher wilden Wohmann so etwas wie eine milde Wohmann geworden?
Das hat mich damals bei Schönes Gehege, die Reaktionen auf Schönes Gehege waren alle, jetzt hat sie endlich das Positive entdeckt, hat mich damals eigentlich geärgert und ich dachte, jetzt muss sofort wieder was Böses schreiben. Also ich weiß nicht, die Mischung ist geblieben. Ich glaube nicht, dass ich milder geworden bin.
Denken Sie denn an Ihren Leser beim Schreiben manchmal? Welchen Eindruck das macht, was Sie schreiben?
Ja, es ist zwar störend. Ich muss den Leser dann wieder wegschnicken. Nur wenn ich über meine Familie schreibe, über Leute, die es wirklich gibt, da muss ich schon aufpassen. Oder bei manchen Leuten, wenn ich sie karikiere, dass es nicht einen Streit gibt, wie es auch schon gewesen ist mit einer Krankenschwester mal in ernster Absicht, die einen Prozess machen wollte, weil sie sich diffamiert vorkam. Ich habe geschrieben, dass sie sich immerzu auf ihren Urlaub freut, wenn sie bei mir im Krankenzimmer ist. Das fand sie schon sehr unangenehm. Ja, mit Recht.
Und wie sind Leserreaktionen bei Lesungen zum Beispiel?
Bei Lesungen habe ich schön viel Beifall immer gehabt. Gutes Publikum, viele Signierwünsche, also ganz normal.
Es ist ja auch eines auffällig an Ihren Büchern, Gabriele Wohmann, so viel Sie über Beziehungen schreiben, über Liebe.
Ja.
Sex, Erotik kommt nicht vor.
Ja.
Und die gehören aber doch eigentlich zu jeder Beziehung dazu.
Naja, diese Übergewicht des Sex ärgert mich sehr, denn ich weiß nicht, wie groß da wirklich das Bedürfnis aller Menschen ist, unentwegt da mit dem Sex Theater zu machen. Es geht mir sehr auf die Nerven in der heutigen Zeit.
Ja, aber es gibt doch noch etwas anderes als Sex. Es gibt doch auch Zärtlichkeit, Liebe, körperliche Nähe. Also da ist doch eigentlich fast alles bei Ihnen ausgespart. Also alles, was körperlich ist.
Ja, liegen die sich nicht manchmal in den Armen? Die Armen, das tut mir leid. Aber ich meine, es gibt da auch eine Grenze zum Privaten hin, was den Sex betrifft. Ich finde, das ist furchtbar veröffentlicht heute. Schrecklich.
Aber auch
ist ja nichts Besonderes dabei. Alle Tiere machen es auch.
Aber machen es ganz anders. Und je nachdem, wie man miteinander umgeht, auch in solchen Situationen, zeigt sich doch auch viel über eine Beziehung, oder?
Sicher, ja. Also gut, das ist eben nicht mein Ressort.
Darf ich Sie mal zitieren? Und zwar ist, ich glaube, der letzte Satz in Ihrem ja sehr wuchtigen, eindrucksvollen Roman Ernste Absicht, von dem Sie ja eben auch gesprochen haben, der heißt, ich sterbe am Leben immer weiter. Das heißt, wir gehen jeden Tag einen Schritt auf den Tod zu. Wie kommen Sie selber damit zurecht, dass man
damit komme ich sehr gut zurecht. Ich denke jeden Tag daran, dass ich auf den Tod zugehe und gar nicht ungern.
Nicht ungern?
Nein.
Ohne Angst?
Ohne Angst.
Ja, aber doch auch noch immer mit dem Wunsch, noch weiter
zu leben. Vor der Art, wie man stirbt, muss man Angst haben, aber nicht vor dem Tod. Denn da denke ich wie Karl Barth, dann geht der Vorhang erst richtig auf.
Aber Sie haben auch mal, darf ich Sie vielleicht noch mal zitieren, in diesem damals legendären FAZ-Fragebogen gesagt oder geschrieben auf die Frage, was für Sie das größte Unglück sei. Mhm. Wissen Sie noch, was Sie geschrieben haben?
Der Tod und dass das so ist, habe ich, glaube ich, geschrieben.
Ja, der Tod, also das größte Unglück sei der Tod und dass er für Sie das größte Unglück sei.
Ja, ja, dass das so ist, tut mir, das ist das Unglück. Ich müsste den Tod total, zum Tod total Ja sagen. Aber es geht ja nicht nur darum, dass man an seinen eigenen Tod denkt, sondern jetzt auch mit dem Älterwerden, mit meinem Mann zusammen, kann ich mir nicht vorstellen, wie das ist, wenn einer von uns beiden nicht mehr da ist. Also dieses einander vermissen, dieses Fehlen, dieses Wegsein, dieser definitive Abschied auf Erden, der macht mir sehr zu schaffen. Wer kommt zuerst dran? Das darf ich mir nicht vorstellen.
Wenn Sie sagen Abschied auf Erden, Gabriele Wohmann, heißt das ja auch, dass Sie Hoffnung haben auf ein Wiedersehen?
Ja, natürlich, sonst wäre der Tod angstmachend. So denke ich, er ist erlösend zu dem, was ich eben vom Karl Barth zitiert habe, dass dann erst der Vorhang richtig aufgeht, dass dann erst, dann aber werde ich erkennen. Jetzt erkenne ich es nur stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin.
Das klingt nach einem tiefen Glauben.
Hm, das stimmt.
Und kommt er schon aus der Kinderzeit, also aus diesem protestantischen Pfarrerelternhaus?
Ja, ja, das muss so sein. Das muss so sein. Obwohl uns weiter gar nichts gepredigt wurde. Gar nicht, das ist aber unterschwellig da gewesen. Die Art und Weise, wie meine Eltern mit uns umgingen und die Morgenandacht meines Vaters, das hat ja alles Wirkung.
Wir sind, Gabriele Wohmann, schon fast am Ende unseres Gesprächs angelangt. Und da wir gerade vom Tod sprachen, Sie haben ja selber einmal einen fiktiven Nachruf auf sich geschrieben. Ich glaube, es ist schon ein bisschen länger her.
Ja.
Was würden Sie denn sich heute wünschen, dass Ihre Leser später mal über Sie sagen, wenn Sie denn wirklich nicht mehr leben?
Sie war die Beste in ihrer Zeit.
Das wäre ein schönes Kompliment. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.
Wir hören jetzt noch eine letzte Musik und da haben Sie uns ausgesucht, ja, nochmal jemanden, der auch vom Glauben herkommt, vom Glauben getragen ist, nämlich Johann Sebastian Bach.
Ja.
Wenn Sie uns noch sagen, was das ist.
Den Anfang aus der Matthäus-Passion, den Anfangschoral.
Und warum der? Weil der für Sie eine besondere...
Das ist einfach ein musikalisches Ereignis, das über alle Sprache hinausgeht. Bei der Musik erlebe ich immer wieder, dass sie uns Schreibenden überlegen ist. Es gibt nichts Höheres und Unbegreiflicheres.
Dann danke ich Ihnen, Gabriele Wohmann. Alles Gute für Sie. Ich wünsche Ihnen noch einige schöne neue Bücher und
danke.
Leser und Zuhörer.
Ja, danke.
Und bei unseren Doppelkopf-Hörern in H2 Kultur verabschiedet sich Sylvia Schwab.